NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. September 1905. Der Geburtstag der Schauspielerin Greta Garbo.
Man saß beim Whisky auf der Terrasse nach dem Abendessen. Plötzlich war sie da. Eine atemberaubende Erscheinung, die sich durch die duftende Dunkelheit des Gartens, stolzen und schleppenden Schrittes auf uns zubewegte.
Hollywood zu Beginn des Jahres 1928. Der junge Klaus Mann ist häufig zu Gast bei Emil Jannings, dem deutschen Stummfilmstar, der damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms steht. Zu den Freundinnen des Hauses gehört auch eine 22-jährige Schwedin, die an diesem Abend noch zu später Stunde und unangemeldet zur Gesellschaft stößt.
Ihr Antlitz unter der Löwenmähne war von verblüffender Schönheit. Das schönste Gesicht, das ich jemals gesehen. Sie hatte die Marmorstirn einer trauernden Göttin und weite Augen voll goldener Dunkelheit.
Die Göttin trägt einen offenen Regenmantel zu flachen Sandalen. Ohne zu lächeln, lässt sie sich in einen Sessel fallen, beklagt in tragischem Ton ihre Müdigkeit und bittet um einen Schnaps. Klaus Mann ist fasziniert.
Mit grollender Pythia-Stimme verlangte sie nach einem zweiten Whisky und erklärte dann zur allgemeinen Überraschung, dass sie nun tanzen wolle. Sie tanzte einen Tango mit der Tochter des Hauses. Kräftig ausschreitend, in etwas steifer Haltung, das weiße Gesicht mit gesenkten Lidern ziemlich weit von der Partnerin entfernt. Ihre großen, edel geformten Hände hielten das Mädchen mit festem Griff. Sie hatte die etwas zu schweren Handgelenke, die langen Beine und breiten Schultern einer antiken Jünglingsfigur.
In schmollendem Jammerton bedankt sich die Schöne für Schnaps und Tanz und ist schon wieder in der Dunkelheit verschwunden. Greta Louisa Gustafsson, die sich seit einiger Zeit Greta Garbo nennt, muss bereits mit Anfang 20 eine beeindruckende Erscheinung gewesen sein. Nur wenig später liegt dir die Welt zu Füßen.
Du bist meine Greta Garbo, bist die schönste Frau der Welt.
Kein anderer Star hatte einen vergleichbaren Nimbus. Die Garbo war die unbestrittene Königin der Traumfabrik. Eine geheimnisvolle Sphinx, unnahbar, mysteriös, überirdisch schön, schlicht die Göttliche. Der Regisseur Clarence Brown, der mit ihr 7 Filme gedreht hat, bescheinigte ihr eine außergewöhnliche Leinwandpräsenz.
Greta Garbo besaß etwas Einmaliges auf der Leinwand, das niemand sonst hatte. Niemand. Wenn sie die eine Person eifersüchtig anschauen sollte und eine andere verliebt, brauchte sie ihren Ausdruck nicht zu verändern. Man konnte es in ihren Augen sehen. Für mich beginnt Garbo dort, wo alle anderen enden.
Die Diva kommt von ganz unten. Am 18. September 1905 wird sie im Stockholmer Arme-Leute-Viertel Södermalm geboren, das jüngste von 3 Geschwistern. Ihr Vater schlägt sich als Fabrikarbeiter, Aushilfsgärtner oder Straßenkehrer durch. Das Geld ist knapp, die Zwei-Zimmer-Wohnung schäbig und eng.
Meine Kindheit war grau und karg. Ein einziger Winterabend. Der Vater kritzelt Zahlen auf Zahlen an den Rand seiner Zeitung. Die Mutter seufzt. Die Kinder flüstern und starren in ihr Bilderbuch. Drückendes Unbehagen. Der Wind singt die Melodie unserer Traurigkeit.
Obwohl es sich die Familie nie leisten kann, ins Theater zu gehen, ist Klein Greta wild entschlossen, Schauspielerin zu werden. Von der Schule hält sie wenig.
Die Schule mit ihren Lehrerinnen, die mir wie bebrillte Igel schienen, immer bereit, mit vertrockneten Lippen Strafen zu verhängen. Die Schule mit dieser Horde von schreienden und spottenden Kindern war für das kleine, verschüchterte und stille Mädchen die Hölle.
Nach dem frühen Tod des Vaters wird die 14-jährige Einseifmädchen bei einem Barbier und später Verkäuferin in einem Kaufhaus, wo man sie bald auch als Hutmodel einsetzt. 1922 ergattert sie einen Platz an der Schauspielschule des Königlichen Theaters. Dort entdeckt der Regisseur Mauritz Stiller den pummeligen Backfisch und beschließt, Greta Gustafsson zum Star zu machen. Die Anfängerin bekommt eine Hauptrolle in seinem Film Gösta Berling.
Sie ist wie Wachs in meinen Händen. Sie wird es schaffen. Ich glaube an sie.
Stiller zwingt Greta, 20 Pfund abzunehmen und verpasst ihr den Namen Garbo. Nach dem großen Erfolg von Gösta Berling bekommt die 19-Jährige eine Rolle in dem deutschen Stummfilm Die freudlose Gasse. Der Regisseur des Films, G.W. Pabst, ist von ihr überwältigt.
So eine Frau gibt es alle 100 Jahre nur einmal.
In Berlin trifft sich Stiller mit dem mächtigen MGM-Boss Louis B. Mayer, der ihn nach Hollywood holen will. Der Regisseur besteht darauf, dass auch sein Protégé einen Vertrag bekommt. Und Mayer gibt nach, obwohl ihn Greta nicht sonderlich beeindruckt und er sie noch immer viel zu dick findet. Ihr Empfang in Hollywood wird zur bitteren Enttäuschung.
Als Garbo zu MGM kam, hatten sie keine Ahnung, was sie mit ihr anfangen sollten. Sie war größer als die anderen Schauspielerinnen, die kleine Persönchen waren mit lockigem Haar, niedlich und süß. Dieses Mädchen war nicht süß und niedlich, sie war wie ein junges Pferd.
Erzählt Leatrice Gilbert Fontaine, die Tochter von John Gilbert, einem der wichtigsten Filmpartner der Garbo. Die junge Schwedin wird als Wolkenkratzer im karierten Kleid verspottet und man macht sich über ihre riesigen Füße lustig. Nach den ersten Probeaufnahmen ändert sich das schnell.
Niemand sah in ihr eine attraktive Person. Doch dann bekamen sie sie vor die Kamera und diese strahlende Qualität erschien, dieses innere Leuchten.
Bereits in ihren ersten beiden Stummfilmen Fluten der Leidenschaft und Dämon Weib kann Greta Garbo als exotischer Vamp überzeugen, auch wenn sie die Rollen lächerlich findet. Ihr Entdecker kommt dagegen in Hollywood nicht zurecht. Bei den Dreharbeiten zu Dämon Weib zerstreitet sich Stiller mit der gesamten Crew, überzieht gnadenlos das Budget und wird schließlich von MGM gefeuert. Greta schreibt verzweifelt an eine Freundin:
Als man Mauritz das antat, dachte ich, die Sonne würde nie wieder aufgehen.
1927 kehrt der 44-Jährige verbittert nach Schweden zurück, wo er bald darauf stirbt. Die Garbo hat sich deshalb immer Vorwürfe gemacht. Doch sie hat längst einen neuen Beschützer. In Es war bringt das Studio sie mit dem Frauenschwarm John Gilbert zusammen. Die beiden sollen sich während der Dreharbeiten verliebt haben. Ihre heißen Küsse auf der Leinwand wirken jedenfalls noch heute sehr überzeugend. Regisseur Clarence Brown dreht zum ersten Mal mit der Garbo.
Many times I was never quite satisfied.
Oft war ich nach 3 oder 4 Takes nicht wirklich zufrieden mit einer Szene. Aber wenn diese Szene dann auf der Leinwand zu sehen war, war da etwas, was ich aus der Distanz nicht wahrgenommen hatte. Da war etwas in ihren Augen, das die ganze Geschichte erzählte.
Greta ist so schüchtern, dass sie kaum Kollegen am Set erträgt. Die 22-Jährige weiß dennoch genau, was sie will. Sie tritt in einen 7-monatigen Streik, um Mitsprache bei den Rollen zu bekommen und besser bezahlt zu werden. Mayer gibt zähneknirschend nach. Ihre Gage steigt von 500 auf 5000 Dollar die Woche. Außerdem muss sie keine Interviews mehr geben. MGM beginnt, die Garbo als schwedische Sphinx zu vermarkten und ihre mystische Aura zu betonen. Der Diva ist das nur recht. Auch bei Dreharbeiten bleibt sie reserviert.
Am Set war sie ganz unprätentiös. Sie schloss aber keine privaten Freundschaften mit anderen Schauspielern. Ihre Unnahbarkeit war legendär.
Erinnert sich Kollegin Karen Morley. Da die Garbo nichts über ihr Privatleben preisgibt, wuchern die Gerüchte. Man munkelt über jede Menge Affären. Ihrem Partner John Gilbert, der sie unbedingt heiraten will, soll die Eiskönigin das Herz gebrochen haben. Die Garbo mag Männer und Frauen. Doch wirklich ernsthaft scheint sie sich auf keine Liebe eingelassen zu haben.
Ihr denkt, ich gehöre einem von euch. Keinem gehöre ich. Nur mir selbst.
Als 1929 der Tonfilm eingeführt wird, bedeutet das für viele Stummfilmstars das Ende ihrer Karriere. Die Garbo hat damit keine Probleme. In Anna Christie spielt sie eine schwedische Emigrantin, die durch üble Männer auf die schiefe Bahn geraten ist. Gleich zu Beginn kommt sie in eine Hafenspelunke und bestellt Schnaps.
Whisky, aber nicht zu knapp.
Soll ich einen ganzen Eimer bringen?
Von mir aus.
Diesen Film dreht Greta Garbo sogar zweimal, da Hollywood zu dieser Zeit auch noch eine Version für den deutschen Markt herstellt. Das Publikum ist hingerissen von ihrer dramatischen Altstimme.
Siehst du aus? Zu kotzen. Ich muss noch einen trinken.
Mit Ende 20 gilt die Garbo als größter weiblicher Star der Welt. Keine verkörpert so den Glamour der Traumfabrik. Eine perfekte Kinofantasie, Lichtjahre von der Realität entfernt. Sie spielt vor allem tragische Heldinnen wie Mata Hari oder Anna Karenina. Ihre Filme sind oft mittelmäßig, doch ihr geheimnisvoller Zauber überstrahlt selbst miese Drehbücher, fade Regie oder schlechte Filmpartner. Sie hätte sich, so ein Kritiker, auch über eine Kartoffel beugen können, um ihre magische Wirkung zu erzielen. Vor allem in den Großaufnahmen ist sie unwiderstehlich.
Sie gehört noch zu jenem Augenblick in der Geschichte des Films, da man sich buchstäblich in einem menschlichen Abbild verlor, wie in einem Liebestrank,
schreibt der französische Philosoph Roland Barthes und schwärmt von ihrem Gesicht, geformt aus Schnee und Einsamkeit. Einer ihrer größten Erfolge wird das Historiendrama Königin Christine, für das ihre Freundin Salka Viertel das Drehbuch schreibt. Sie betont den androgynen Touch der Garbo. Die Königin küsst ihre Zofe auf den Mund und läuft in Männerkleidung und Stiefeln herum.
Wir reiten aus, hinaus in den Schnee.
Zur Jagd, Eure Majestät.
Wenigstens, um nicht gejagt zu werden.
Die anderen Studios lassen in dieser Zeit nichts unversucht, selbst eine Garbo aufzubauen. Das gelingt ansatzweise nur mit Marlene Dietrich, wobei die, angesprochen auf ihre Konkurrenz zur Garbo, betont hat, die Rivalin zu bewundern.
So naturally you all loved Garbo.
Natürlich liebten wir alle die Garbo. Niemand war jemals eine Konkurrenz für die Garbo. Sie ist eine einzigartige Person.
Eine ihrer überzeugendsten Leistungen zeigt Greta Garbo als Kameliendame. Wenn Marguerite auf die Liebe ihres Lebens verzichtet, um dem jungen Armand nicht die Zukunft zu verbauen und sich klaglos von ihm demütigen lässt, ist das Herz zerreißend.
Ich weiß, dein Herz gehört dem, der am meisten dafür zahlt. Mir hat es ja auch einmal gehört für einen ganzen Sommer. Aber mich hast du verlassen, denn dir war eine Kutsche, ein Schloss und Schmuck mehr wert als meine Liebe.
Ja, du hast recht. Und für so eine wertlose Frau wie mich setzt man doch nicht sein Leben aufs Spiel.
Das Image der in Schönheit Leidenden kann sie nur selten durchbrechen. Obwohl die Garbo von Vertrauten als durchaus komische und humorvolle Frau beschrieben wird. Richtig witzig darf sie nur in Ninotschka sein, als strenge Kommunistin in Paris.
Wie ist die Stimmung in Moskau?
Vorzüglich. Die letzten Massenhinrichtungen waren ein großer Erfolg. Es gibt wieder weniger, aber bessere Russen.
Die Komödie von Ernst Lubitsch, an deren Drehbuch Billy Wilder beteiligt ist, wird 1939 mit dem Slogan vermarktet, die Garbo lacht.
I'm sorry, gentlemen. The other day I heard such a funny story. Still makes me laugh. It's very funny.
Obwohl die Schauspielerin als Ninotschka bereits zum dritten Mal für den Oscar nominiert wird, hat sie die begehrte Trophäe nie bekommen. Erst 1955 erhält sie einen Ehren-Oscar für ihr Lebenswerk. Da hat sich Greta Garbo schon längst von der Leinwand zurückgezogen. 1941 scheitert der Versuch, sie als moderne Amerikanerin zu präsentieren. Die Frau mit den zwei Gesichtern wird ein monströser Flop und von der Kritik einmütig verrissen.
Der Film macht Garbo zu einem Clown, einem Hans Wurst, einem Tanzbären.
Regisseur George Cukor lässt die Göttin im schnöden Badeanzug auftreten oder eine alberne Rumba tanzen und zerstört damit ihren Mythos. Im Alter von erst 36 Jahren verlässt die Garbo Hollywood für immer. Bis zu ihrem Tod, fast ein halbes Jahrhundert später, erscheint sie nicht mehr in der Öffentlichkeit. Sie reist unter falschem Namen um die Welt oder lebt zurückgezogen in New York. Wie in ihren Filmen kultiviert sie das Image der einsamen Diva, umweht von Tragik und Melancholie.
I just want to be alone.
Ihre Hauptbeschäftigung sind Spaziergänge, stundenlang, wobei sie sich hinter riesigen Sonnenbrillen und Hüten versteckt. Ihr letzter Begleiter ist der junge Kunsthändler Sam Green, der sie vor lästigen Fans abschirmen muss. Er widerspricht allerdings dem Bild der großen Einsamen. Die Garbo wollte nicht allein sein, so sagt er, sondern schlicht in Ruhe gelassen werden.
She was just this woman who wanted to be not alone, but left alone.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Greta Garbo, die am 18. September 1905 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.